Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich musste bei der Vorbereitung an meine Taufe zurückdenken. Und ich muss sagen, dass ich mich leider gar nicht mehr so genau daran erinnern konnte. Ich musste sogar nochmal das Datum nachschauen. Das Jahr wusste ich noch. Ist jetzt schon 9 Jahre her. Aber eine Sache ist mir noch ganz genau in Erinnerung geblieben. Und das ist das Gefühl, wenn man aus dem Wasser kommt. Also das Gefühl, als ich wieder aus dem Wasser aufgetaucht bin. Und ich habe überlegt, wie man das am besten beschreibt, und ich würde es mal als freudige Erleichterung umschreiben. Ich glaube, das trifft es am besten, weil ich kann mir vorstellen, wie es gerade in euch aussieht, in euch dreien. Und wir können ja später mal reden, wie das dann bei euch gewesen ist. Aber ich habe wahrscheinlich vor allem so gefühlt, weil ich extrem aufgeregt war und einfach nur froh war, dass ich endlich alles hinter mir hatte. Ja, also ich verspreche euch also heute, euch nicht allzu lange auf die Folter zu spannen. Und genau, ich möchte zu Beginn jetzt auch nochmal beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Ja, mein Herr, wir wollen jetzt in deine Gegenwart kommen. Du bist so ein großer und guter Gott, und ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, und ich bitte dich, dass du uns jetzt Konzentration schenkst, um darauf zu hören, was du sagen möchtest, und ja, auch Verständnis, dass du uns die Herzen öffnest, die Ohren öffnest und vor allem, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir nicht unverändert aus dieser Predigt hinausgehen, sondern dass ja, du uns ansprichst, weil du ein lebendiger Gott bist, Herr. Amen. Genau. Ich möchte mit euch zusammen heute die Bibel aufschlagen und schauen, was sie zum Thema Taufe zu sagen hat. Eine der bekanntesten Stellen wurde dazu schon erwähnt von Michael, und zwar der Missionsbefehl aus Matthäus 28. Ihr könnt ihn gerne nochmal da aufschlagen. Ich lese aus Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Ich vermute, heute müsst ihr viel mit aufschlagen, weil hier vorne kann man nicht so gut mitlesen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Bei diesen letzten Worten Jesu wird deutlich, dass die Taufe eine Folge, eine Reaktion auf etwas ist. Macht zu Jüngern steht dort. Wenn du ein Jünger Jesu bist, ihm nachfolgst und an ihn glaubst, dann wirst du getauft. Es handelt sich hierbei eindeutig um ein Gebot von Jesus. Macht, tauft. Wir wollen uns auch hier unter Gottes Wort stellen, und das heißt, wir müssen dem gehorsam sein, was Jesus dort sagt. Und die Reihenfolge ist dort ganz klar ersichtlich. Erst glauben, dann taufen. Diejenigen, die glauben und Buße tun, die sollen getauft werden. Ich habe einen Vers mitgebracht aus Apostelgeschichte 8. Was hindert mich, getauft zu werden? Fragt da der Kämmerer. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt, sagt Philippus als Antwort. Das ist die Voraussetzung für die Taufe. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Taufe keine mystische oder verwandelbare Bedeutung hat. Also hier in dem Becken passiert jetzt gleich nichts Übernatürliches. Die Täuflinge werden hier nicht verwandelt oder sie werden nicht irgendwie gereinigt durch die Taufe selbst. Die Taufe selbst macht niemanden zu einem Jünger. Okay, sie werden vielleicht gereinigt, das weiß ich jetzt nicht. Taufe ist ein rein äußerliches Zeichen. Also Taufe ist ein Zeichen davon, was bereits stattgefunden hat und nicht, was im Moment stattfindet. Was genau aber wird in diesem Zeichen der Taufe überhaupt sichtbar? Welche Bedeutung hat die Taufe? Was sagt die Bibel dazu? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte mir heute mit euch einen Text anschauen, der das gut verdeutlicht. Es gibt viele in der Bibel, aber dieser Text, der bringt es auf den Punkt. Das entscheidende Kriterium der Taufe ist nämlich der Inhalt. Worauf lassen wir uns taufen? Und wir können gemeinsam ausschlagen, der Römerbrief, Kapitel 6, Abvers 1. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in einem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wow, was für ein vollbepackter Text. Ich kann mir vorstellen, dass er beim ersten Mal lesen auf jeden Fall erschlägt. Aber wir wollen uns dem heute vorsichtig nähern und Schritt für Schritt durchgehen. Und ich hoffe oder bin der Meinung, dass wir danach mehr verstehen können, worum es hier geht. Ich werde mich heute auf die Verse 3 bis 10 konzentrieren. Und das Thema der Predigt heute lautet: Gestorben, um zu leben. Und ich habe es in 3 Punkte aufgeteilt. Und würden wir Paulus fragen, was die Taufe denn ist, was Taufe bedeutet, würde er uns vielleicht direkt mit dem Vers 3 antworten. Ich umschreibe es: Ja, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Für Paulus scheint es klar zu sein. Er beginnt hier: Oder wisst ihr nicht? Ist das nicht klar? Paulus schreibt, dass alle Christen in Jesu Tod getauft sind. Aber was bedeutet das genau? Es scheint sich um etwas Selbstverständliches zu halten, zumindest um etwas, das man als Christ unbedingt wissen sollte. Schauen wir uns seine Erklärung an und somit auch den ersten Punkt in den nächsten 2 Versen. Mein erster Punkt heißt: In Christus begraben. Ich lese nochmal vor ab Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier in dem Vers führt Paulus weiter aus, was er damit meint, in Jesu Tod getauft zu sein. Er beschreibt, dass wir mit Christus in den Tod begraben worden sind. Aber so wirklich verständlicher wird es hier auch nicht. Was bedeutet das, dass wir begraben worden sind? Scheinbar geht es hier auch darum, durch den Tod in einem neuen Leben zu wandeln. Das sagt zumindest die 2. Vershälfte. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. Aber dafür, damit ich das kann, muss ich erst begraben werden. Wie kann ich mit Jesus begraben werden? Schauen wir uns den nächsten Vers an. Der wird uns Antwort geben. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Jetzt erklärt Petrus, wie das funktioniert. Wir werden eins gemacht mit Jesus und ihm gleich sein. Wir werden mit Christus eins. Anscheinend wird so Jesu Begräbnis und Tod auch zu unserem Begräbnis und Tod. Spätestens jetzt sollte uns klar sein, dass Paulus mit hineingetauft nicht wortwörtlich die Taufe meint, sondern er benutzt ein Bild. Er spricht hier von der Taufe in einem bildlichen Sinne, wie eine Metapher. In diesen beiden Versen, in 4 und 5, wird deutlich, dass wir ihm nicht nur in seinem Tod, sondern auch in seiner Auferstehung gleich sind. Beide Male wird betont, dass das eine geschieht, dann auch das andere. Wenn das eine geschieht, dann auch das andere. Wenn wir mit Jesus sterben, dann werden wir mit ihm auferweckt. Wenn wir mit Jesus sterben, dann werden wir in einem neuen Leben wandeln. Die beiden Dinge gehören zusammen. Deswegen wollen wir uns erstmal genauer anschauen, was das bedeutet, überhaupt mit Jesus zu sterben. Was bedeutet es, Jesu Tod gleich zu werden? Wir finden in Vers 6 die Antwort darauf und kommen bereits zu unserem nächsten Punkt. Punkt 2, in Christus gekreuzigt. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Paulus erklärt in diesem Vers zwei Aspekte, was es bedeutet, in Jesu Tod gleich zu sein oder gleich zu werden. Der erste, der alte Mensch wird mitgekreuzigt. Alt bei alter Mensch bedeutet hier so viel wie verbraucht, nutzlos. Hier geht es um unsere alten Gewohnheiten, unser altes sündiges Leben. Man könnte auch sagen, um die Natur des Menschen. Die Sünde beherrscht uns. Wir sind Knechte der Sünde. Ich habe da mal ein Beispiel gehört. Es gibt eine Geschichte eines jungen Mannes und er hielt sein Leben in Sucht und Abhängigkeit nicht mehr aus. Der war am Boden zerstört, am Verzweifeln. Und es gibt diese Begebenheit, wo er auf die Knie geht und mit Tränen in den Augen und am Ende seiner Kräfte ausruft: Ich glaube, ich bin falsch geboren worden. Und ich glaube, dieser Mann war der Wahrheit näher, als er dachte. Weil die Sünde beherrscht uns, seitdem wir geboren sind. Und zwar uns alle. Römer 3, Vers 12 spricht davon, dass kein Mensch dieser Welt sündlos ist. Ich lese ihn vor. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Jeder von uns ist gottlos. Besser werden, also das Veredeln der menschlichen Natur, ist nicht möglich. Ein drastisches Beispiel. Wenn ich einen Haufen voll Kot nehme und ihn mit ein bisschen Gold bestreue, wird daraus auch kein duftender Apfelkuchen oder sonstiges. Es bleibt, was es ist. Der Mensch kann nichts leisten, was in den Augen Gottes gut wäre. Keiner von uns erreicht Gottes heiligen und gerechten Maßstab. Aber erkennen wir an, dass es so schlecht um uns steht? Sind wir bereit, uns so sehr demütigen zu lassen? Ist es uns bewusst, dass in uns selbst nichts Gutes wohnt und dass wir zu allem fähig sind? Wir müssen erkennen, dass wir schuldig sind und wir müssen Gott Recht geben, dass wir den Tod verdient haben. Und wir müssen das Todesurteil selbst über uns aussprechen. Jeder, der sich Christ nennt, gesteht damit ein zutiefst dreckiger Sünder zu sein. So ist unsere Natur. So werden wir geboren, jeder von uns. Paulus spricht jetzt davon, dass dieser alte Mensch zusammen mit Jesus an das Kreuz genagelt wird. Das heißt, wir wurden mit Jesus an das Kreuz genagelt. Komisch. Ich habe nichts gespürt. Ich hatte gar keine Schmerzen. Hattest du Schmerzen, bevor du getauft worden bist, bevor du geglaubt hast? Hast du die Nägel in deinen Händen gespürt? Wurdest du ausgelacht und bespuckt, als du blutüberströmt nach Luft gerungen hast? Erstaunlich, dass der Text sagt, dass wir mitgekreuzigt worden sind, aber nichts von der Strafe gespürt haben. Kommen wir zu dem zweiten Aspekt. Dem zweiten Aspekt, Jesu Tod gleich zu werden. Der neue Mensch dient der Sünde nicht mehr. Paulus sagt in Vers 6, wir wurden mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Das passiert bei der Kreuzigung Jesu. Jesus starb und trug dabei den Leib der Sünde. Meinen Leib und deinen Leib. Er trug die Sündenlast der ganzen Welt. Der Tod am Kreuz wäre nichts Besonderes, wenn es nur um Schmerzen gehen würde. Tausende wurden damals am Kreuz hingerichtet. Traurig, aber wahr. Aber Jesus hat davor Blut geschwitzt. Er hatte richtig Angst davor. Er hatte nicht Angst davor, was die Römer oder Juden ihm antun würden, sondern vor dem, was sein eigener Vater ihm antun würde. Jesus nimmt die ganze Strafe für alle Sünden von dieser Welt auf sich. Und Gott, der Vater, zerschlägt seinen eigenen Sohn. In Jesaja 53, Vers 10 lesen wir: Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Und es gefiel ihm, weil es gerecht war. Passend zur Taufe könnte man sagen, Jesus ging in den Wellen von Gottes Zorn unter. Der heilige Gott verlässt seinen Sohn, weil er von oben bis unten beschmutzt ist mit Sünde. Sein eigener Vater will keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und Jesus schreit am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Trennung von Gott ist die Hölle. Wortwörtlich. Wegen dir und mir ist Jesus durch die Hölle gegangen. Der Sohn Gottes. Das sind die eigentlichen Schmerzen des Kreuzes. Die letzten Worte Jesu waren: Es ist vollbracht. Alle Schuld ist bezahlt. Deine und meine Schuld ist bezahlt. Unsere Sünde, unsere Rebellion gegen Gott ist bezahlt. Im Blut Jesu sind wir reingemacht worden. Eigentlich müsste dieses Taufbecken sinnbildlich voller Blut sein. Gott hat seinen Sohn büßen lassen. Jesus war unschuldig, von Geburt an. Er ist vollkommen und rein. Er war der einzige Mensch auf Erden, der ein tadelloses Leben führte. Und er hat freiwillig deinen Platz am Kreuz eingenommen. Paulus schreibt: Weil Jesus starb, ist dein Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. Weil Jesus starb, ist die Herrschaft der Sünde beendet, sodass wir ihr nicht mehr dienen. In Vers 7 schreibt er: Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das bedeutet, jeder, der mit Jesus gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Dieser Tod wird uns einfach angerechnet, ohne dass wir Qualen erleiden mussten. Jesus hat dich von aller Sünde reingewaschen. Und die Taufe ist das Zeichen dafür. Die alte sündige Natur beherrscht uns jetzt nicht mehr. Kann uns auch nicht mehr beherrschen. Sie hat gar keine Macht mehr über uns. Ich kann das mal versuchen, in einem Beispiel zu illustrieren. Das ist wie bei einem Gefangenen, der zum Tode verurteilt ist. Er geht zum elektrischen Stuhl oder sonstigen Apparat und stirbt. Nachdem er getötet worden ist, hat er seine Schuld beglichen. Er ist dann frei und niemandem mehr etwas schuldig. Im Normalfall bringt ihm das natürlich dann wenig, weil er tot ist. Aber wenn er leben würde, nachdem er gestorben ist, könnte er das Gefängnis verlassen. Es ist so, als ob jemand anders die Todesstrafe an seiner Stadt entgegengenommen hat. Hey, ich nehme deine Strafe auf mich, damit du frei sein kannst. Ich sterbe für dich. Das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Paulus macht uns in diesem Text aber auch deutlich, dass das Ganze damit noch nicht vorbei ist. Es gibt zwei Seiten dieser Medaille. Wir haben uns mit dem Tod in Christus beschäftigt, und trennbar damit verbunden ist aber auch das Leben in Christus. Die Taufe und ein neues Leben in Christus gehören untrennbar zusammen. Eine Taufe ohne ein neues Leben wäre sinnlos und eine leere Zeremonie. Es wäre wie eine Beerdigung. Wir feiern aber nicht nur das Sterben, sondern auch das Leben. Paulus betont in Vers 8 unseren dritten Punkt: In Christus auferstanden. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. In diesem Vers werden drei Aspekte deutlich. Erstens, in Ewigkeit leben. Jesus war vollkommen und rein und ist für uns gestorben. Aber Jesus ist immer noch Gottes Sohn, beziehungsweise ist Jesus Gott. Und ein heiliger Gott kann nicht in der Hölle bleiben. Nachdem Jesus für die Schuld bezahlt hat, wurde er von Gott auferweckt. Vers 4 spricht davon und sagt, dass Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist. Und in Vers 5 haben wir gelesen, dass wir Jesus sogar in der Auferstehung gleich sein werden. Das bedeutet, dass auch wir auferweckt werden. Aber wohin steht Christus auf? Bedeutet, dass wir einfach wieder lebendig werden? Nein, in Epheser 2 verrät uns Paulus, wohin die Reise geht. Ich lese Epheser 2, Verse 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gott liebt uns so sehr. Er hat sich erniedrigt, um uns zu erhöhen. Durch Jesus haben wir jetzt einen Platz im Himmel. Auferweckt bedeutet also nicht einfach wieder nur lebendig zu sein. Auferweckt bedeutet, von dem schlimmsten Ort an den schönsten Ort versetzt zu werden. Und auferweckt bedeutet, schon im Hier und Jetzt Teil dieser himmlischen Welt zu sein. Wir sind nicht länger an die Erde gebunden. Von jetzt an bis in Ewigkeit dürfen wir mit Christus leben. Und das, ohne dass wir irgendwas dazu getan hätten. Das haben wir nicht verdient. Kommen wir zum zweiten Punkt. In Ewigkeit begnadigt. In Römer 6, Vers 9 steht auch, dass der Tod nicht mehr über Christus herrscht. Jesus selbst ist jetzt der Herr über den Tod geworden. Er kann und wird nie wieder sterben. Jesus ist unsterblich, unverwundbar und unbesiegbar. Das Gleiche gilt auch für uns. In Christus sind wir unsterblich, unverwundbar und unbesiegbar. Er hat für uns die Sünden besiegt. Selbst der leibliche Tod kann uns nicht mehr von Gott trennen. Wenn wir auf der Erde sterben, beginnt das Leben bei Gott. Was für eine befreiende Wahrheit. Der nächste Versteil in Vers 10 beleuchtet den Punkt noch etwas genauer. Denn was er gestorben ist, das ist ja der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Der Kampf der Sünde ist bereits gewonnen. Jesus hat die Strafe bezahlt, ein für alle Mal. Wir sind begnadigt, ein für alle Mal. Die Taufe verdeutlicht dieses Umdenken. Wir ziehen den alten Menschen aus und den neuen Menschen an. Wir kehren uns ab von unserem alten Leben, von unserem alten Denken. Gott schafft in uns etwas völlig Neues. Der Mensch wird eine neue Kreatur. Und wir haben eine neue Natur. Unsere alte Natur existiert nicht mehr. Die sündige Natur ist abgeschafft. Wir sind eine komplett neue Person. Im letzten Teil des Verses, von Vers 10, lesen wir das neue Lebensprinzip oder das neue Lebensmotto als Christ. Das ist jetzt auch unser letzter Punkt. In Ewigkeit zu seiner Ehre. Was er aber lebt, Vers 10, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Als geistlich Tote sind wir zu neuem Leben gekommen. Das bedeutet, geistlich neu geboren zu sein. Das ist die Bekehrung, die wir in der Taufe feiern. Gott selbst macht das Wunder der Wiedergeburt in unserem Herzen. Wir sind in Christus gestorben und auferstanden. Das ist unsere Stellung als Christ. Die Taufe symbolisiert dieses Sterben und Auferstehen. Beim Untertauchen werden wir mitgekreuzigt. Unter der Wasseroberfläche werden wir begraben. Und beim Auftauchen werden wir wieder auferweckt. Wie Christus für Gott lebt, so sollen auch wir für Christus leben, in Christus für Gott leben. Wir leben nicht mehr für uns selbst, wir leben nicht mehr für diese Welt. Wir leben für Gott. Wir tun, was er sagt. Wir ehren ihn mit allem, was wir tun. Wir sind aufgerufen, uns entschieden von unserer Vergangenheit zu trennen. Jesus ist jetzt Herr in unserem Leben. Oder? Vielleicht geht es ja gerade genauso wie mir und du denkst, ja, das klingt gut. Aber bei mir sieht das Ganze gar nicht so aus. Wir merken tagtäglich, dass wir als Christ immer noch sündigen. Trotz der Wiedergeburt sind wir nicht so, wie wir sein sollten. Wie kommt das? Warum ist es so? Kann man in Christus sündigen? Fakt ist, wir haben eine neue Natur. Das sagt uns der Text. Allerdings ist diese hier auf dieser Welt noch in uns eingeschlossen. Sie kann sich nicht entfalten. Das unerlöste Fleisch bietet eine super Angriffsfläche für den Teufel. Er hindert uns daran, ein heiliges Leben zu führen. Aber ich will dich ermutigen, hab keine Furcht vor den alten Herrschern. Damit meine ich die Sünde, den Tod, den Teufel. Die haben keine Macht mehr über dich. Du bist der Sünde gestorben. Das ist dein Status als Christ. Fang nicht an, dich einlullen zu lassen und den alten Erinnerungen nachzuhängen. Wir alle kennen diese Gedanken. Ach, Notlügen nimmt Gott nicht so ernst. Ohne geht es heutzutage ja sowieso nicht mehr. Ist Gott nicht Liebe? Ich kann mit jedem schlafen. Hauptsache, ich liebe denjenigen. Will Gott nicht das Beste für dich? Dann investiere doch etwas mehr in deine Karriere. Hat Gott nicht gesagt, du musst gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen? Der Teufel nutzt diese Gedanken, um dich vor der Wahrheit abzulenken. Er will dich ins Zweifeln bringen. Fang nicht an, nach links und rechts zu schauen. Schau auf Christus. Denk daran, was er aus Gnade für dich getan hat. Ich selbst habe vor ein paar Monaten enorme Schwierigkeiten damit gehabt. Und ich bin an meiner Sündhaftigkeit verzweifelt. Ich habe nicht verstanden, wie ich als Christ immer noch sündigen kann. Wie ich immer noch Menschen um mich herum verletze. Wie ich immer noch in so vielen Dingen Gott ungehorsam bin. Ich hatte das Gefühl, den Kampf gegen die Sünde immer und immer wieder zu verlieren. Und ich war es leid, ich war verzweifelt. Aber dann begegnete ich dieser einfachen Wahrheit in diesem Text. Die steht in Vers 2 ganz zu Beginn. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin der Sünde gestorben. Das ist mein Status. Ich muss gar nicht mehr kämpfen. Christus hat schon alles für mich getan. Er hat gesiegt. Der Teufel hat gar keine Macht mehr über mich. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich kann mich bewusst dagegen entscheiden. Seitdem habe ich einen Zettel in unserer Wohnung hängen, der mir als Erinnerung dient. Und darauf habe ich geschrieben, nach Psalm 32 und Römer 6, ich, der Herr, will dich beraten und behalte dich im Blick. Marvin, sei nicht wie ein Pferd oder wie ein Maultier, die keinen Verstand haben. Du bist der Sünde gestorben und lebst jetzt für mich, deinen Herrn. Wer mir vertraut, den werde ich mit Gnade umgeben. Die Wahrheit gilt für jeden von uns, der die annimmt. Und denk daran, du musst nichts leisten. Du kannst gar nichts leisten. Du bist schwach. Schau auf Christus und vertraue ihm. Er ist stark und unbesiegbar. Dann wirst du zunehmend mehr in das Bild Christi hineinwachsen. Was er in dir begonnen hat, das wird er auch vollenden. Das hat er versprochen. Der zweite Fakt. Wer Christ ist, muss leiden. Das gehört zu dem neuen Leben dazu. Jesus betont immer wieder, dass das Leben als Christ alles andere als leicht werden wird. Wir sind Christus gleichgemacht, auch gleichgemacht im Leiden. Die Bibel sagt nirgendwo, dass es nach der Bekehrung oder Taufe leichter werden würde. Sorry. Ganz im Gegenteil. In 2. Korinther wird beschrieben, die Leiden des Christus werden sich reichlich über uns ergießen. Das, was du hier auf der Erde durchlebst, ist nichts im Vergleich zu den Leiden Christi. Aber du kannst sicher sein, dass er dich trotzdem hindurchträgt und Trost spendet. Wir dürfen uns auch danach sehnen, dass Jesus wiederkommt und unser Leiden ein Ende hat. Ja, wir sind sogar aufgerufen, die Wiederkunft zu erwarten. Diese Hoffnung, diese Sehnsucht drücken wir auch in der Taufe aus. Die Tauffeier zeigt uns, dass bei allen Auf und Abs um uns herum in uns Gott Menschen vom Tod zum Leben beruft. Dass Gott sie in eine Gemeinde eingefügt und bis zur Wiederkunft Jesu für sie sorgen wird. Die Taufe ist ein Zeugnis für Christus und ein Zeugnis für das Kommende, wenn Christus alles in allem sein wird. Jedes Mal, wenn wir jemanden taufen, nehmen wir an der Verkündigung der guten Nachricht teil. Die gute Nachricht, dass Christus in uns wohnen will. Die gute Nachricht, dass er uns völlig erneuern will. Die gute Nachricht, dass er uns retten will. Die Frage ist, hast du dich schon entschieden? Bist du schon getauft? Wir haben am Anfang gesehen, dass wir aufgerufen sind, Gott zu gehorchen. Jesus befiehlt jedem, der an diese Nachricht glaubt, sich taufen zu lassen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, jeder, der von sich sagt, dass er glaubt und noch nicht getauft ist, ist ungehorsam gegen Gott. Ungehorsam gegen Gott, das ist der Inbegriff von Sünde. Wenn du also Christ bist und Jesus als Herrn angenommen hast, was hindert dich daran, getauft zu werden? Was spricht dagegen? Die Bibel zeigt deutlich auf, dass Bekehrung und Taufe immer direkt zusammenhängen. Wer geglaubt hat, hat sich unmittelbar danach taufen lassen. Wir lesen in der Apostelgeschichte beispielsweise, dass Paulus nach seiner Bekehrung als erstes sich hat taufen lassen, noch bevor er was gegessen hatte. Die Taufe ist immer eine Reaktion auf Gottes Handeln, auf das, was Gott zuvor bewirkt hat. Die Taufe ist immer auch ein Zeugnis für einen Richtungswechsel. Mit der Taufe geben wir Gott Recht. Wir haben kein Recht, sie künstlich hinauszuzögern. Aber vielleicht bist du ja schon längst getauft. Vielleicht glaubst du, das alles geht dich gar nichts an. Vielleicht liegst du damit aber auch falsch. Die Gefahr besteht, dass du dich für einen Christen hältst, ohne es zu sein. Glaubst du, ein Christ zu sein, weil du getauft bist? Glaubst du, du bist gerettet und kommst in den Himmel, weil du getauft bist? Das wäre fatal. Die Taufe selbst macht keinen Christen. Die Taufe selber rettet nicht. Sie ist nur ein Sinnbild der Rettung. Christus allein kann dich retten. Setze deine Hoffnung und dein Vertrauen also auf Jesus. Mach ihn zu deinem Herrn im Leben. Jeder von uns muss diese Entscheidung treffen. Bist du für oder gegen Gott? Es gibt keinen Mittelweg. Man kann sich nicht enthalten. Jeder, der nicht für Gott ist, ist gegen ihn. Die Bibel ist deutlich, jeder, der gegen Gott ist, ist auf ewig verloren. Und nein, es reicht nicht, einfach nur an die bloße Existenz Gottes zu glauben. Das tun die Dämonen auch. Die sind ganz sicher nicht gerettet. Die sind auf ewig verloren. Es geht darum, dein ganzes Leben nach Gott auszurichten. Er will nur dein Bestes und dich aus deinem Elend retten. Bei der Entscheidung geht es also um Entscheidendes. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Ich möchte euch etwas zeigen, was vielleicht die Wichtigkeit dessen noch besser illustriert. Und zwar habe ich eine Schnur mitgebracht, eine rote Schnur, und die könnt ihr jetzt immer weiter abwickeln. Stellt euch einfach vor, diese Schnur ist ewig lang. Stell dir vor, diese Schnur repräsentiert dein Leben. Das ist der Zeitstrahl deiner Existenz. Und jetzt habe ich einen Knoten reingemacht. Okay, hier ist einfach der Anfang der Schnur. Sie existiert für immer. Es geht einfach immer ewig weiter. Und eigentlich hatte ich hier wirklich einen Knoten. Machen wir es einfach so. Und hier ist ein Knoten. Okay. Perfekt. Hier ist ein Knoten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Hier, wo mein Finger ist. Genau. Dieser kleine Abschnitt repräsentiert diese wenigen Jahre, die du hier auf der Erde bist. Und das ist der Rest. Und der geht immer so weiter. Millionen von Jahren. Du hast einige kurze Jahre hier auf der Erde. Und die Menschen machen alle möglichen Pläne für diesen Teil des Lebens. Die meisten sagen, ach, ich arbeite bis hierhin und spare mir Geld, um diesen Teil meines Lebens so richtig zu genießen. Aber was ist mit dem ganzen Rest der Schnur? Die Bibel lehrt uns, dass wir während dieser Zeit, während dieser kurzen Zeit, Entscheidungen fällen, die eine Auswirkung haben darauf, wo wir den ganzen Rest unseres Lebens sein werden. Du entscheidest darüber in dieser Zeitspanne, wo du Millionen für Millionen von Jahren sein wirst. Hier ist der Punkt, wo du Gott gegenüberstehst. Und dort hast du nur eine Chance. Es gibt keine zweite Chance. Wenn dein Leben vorbei ist, tritt jeder von uns vor Gott. Und dann wird er richten. Er wird dir sagen, wo der Weg hingeht. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir bekommen nur diese eine Chance im Leben. Ist dir das bewusst? Und das Leben könnte jeden Moment vorbei sein. Ist nicht gesichert, dass das für jeden gleich lang ist. Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? In der Herrlichkeit Gottes oder getrennt von ihm? In dem See, wie er beschrieben wird, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist keine Entscheidung, die man auf morgen verschiebt. Morgen kann es schon zu spät sein. Die drei Täuflinge, die wissen, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Deswegen sind sie heute hier. Sie bekennen, dass sie eins mit Christus sind, wie in dem Text beschrieben. Sie bekennen, dass sie nun Gott gehören. Das ist ein wirklicher Grund zur Freude. Denn etwas Besseres kann man in diesem Leben nicht machen. Eine bessere Entscheidung kann man in diesem Leben nicht fällen. Lass uns jetzt gemeinsam feiern und Gott dadurch verherrlichen. Ich möchte zum Schluss beten und bitte euch dazu aufzustehen. Ach mein Herr, wir kommen als Sünder vor dich. Wir haben heute gesehen, dass du alles für uns getan hast, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Herr, du hast uns den Weg zu deinem Vater geöffnet. Du bist durch all die Qualen gegangen. Ich danke dir, dass die Tür jetzt offen ist und wir nur noch Ja sagen müssen. Bitte rühre doch die Herzen an, dass die Entscheidung getroffen wird. Eine Entscheidung für dich, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns in den Tod gegangen bist. Und ich danke dir dafür, dass wir heute ein Fest feiern, ein Fest darüber, dass wir uns freuen, dass diese drei Täuflinge diese Entscheidung getroffen haben und dass sie bekennen hier vor uns allen. Und dass sie wissen, wo sie eines Tages in der Ewigkeit sein werden. Dass sie feierlich empfangen werden von dir eines Tages im Richterstuhl Christi. Amen.